wieder Donnerstag. Das heißt, es gibt eine neue Folge OMR Takeaway mit Roland, dem Head of Content bei OMR, und mir, Julia. Ich bin Videoplattform-Expertin bei OMR. Und jede Woche sind wir hier einmal zusammen im Studio und werfen uns ein bisschen entgegen, was so marketingtechnisch in der Woche passiert ist. Was ist der nächste, der neueste und der übernächste heiße Scheiß? Und deswegen, Roland, worum geht es denn diese Woche?
Ja, in dieser Woche sprechen wir kurz einmal über Spotify, über deren neues App-Icon. Dann sprechen wir über vielleicht die größte Geschichte der Woche, nämlich die Collab zwischen Swatch und Audemars Piguet. Und am Schluss sprechen wir noch einmal über Googles Ratschläge für die KI-Suche.
Viel Spaß! Ja, diese Woche war mein ganzes LinkedIn voll davon, wie alle möglichen Menschen aus ehrlicherweise allen möglichen Szenen sich darüber aufgeregt haben, was denn mit ihrem Handy los ist, ganz konkret mit dem Homescreen wahrscheinlich, weil da gibt es Spotify als Homescreen-Button normalerweise und auf einmal ist der Homescreen-Button, also dieses Icon, eine grüne Disco-Kugel. Oh mein Gott, die Welt ist untergegangen, beziehungsweise geht gerade bei mir immer noch unter. So viele Menschen regen sich darüber auf, die finden das hässlich, die finden das wirklich absurd. Warum hat Spotify das gewechselt? Was ist da passiert? Also, als hätten wir wirklich, also es erinnert mich fast so ein bisschen wie, als der Wahlthema war. Als
oh Gott, lass uns nicht vom Wahl reden.
Ja, aber genauso werden wir danach auch hier sitzen. Deswegen, Roland, hast du es denn auch mitbekommen?
Ich glaube, ich habe es auch zuerst wirklich durch die App selbst mitbekommen und habe mich auch gewundert, was denn ist.
Und dann war es aber auch für dich hoffentlich abgeschossen.
Dann also war es für mich abgeschossen. Ich habe es auch schon häufiger im Feed gesehen und ich fand es jetzt auch nicht mega gelungen. Aber es hat mich jetzt auch nicht mega genervt, muss ich sagen.
Deswegen, aber da hatte ich mir nämlich auch gedacht, also dass man sich darüber so echauffieren und darüber so aufregen kann. Also es ist ja irgendwie in der Woche zwischen dem 13. und dem 16. Mai ungefähr sowas passiert. Ich habe es auch gesehen auf meinem Handy und war dann auch so, was passiert denn da? Aber war dann für mich irgendwie auch abgeschlossen. Ja. Es ist ja, der Icon hat sich ja geändert, weil Spotify 20. Jubiläum feiert. Es gibt da in der App auch Playlists, da kann man sich irgendwie seine Most Hits oder Most Played Hits oder sowas.
Und welchen Song man zuerst gestreamt hat und so.
Genau.
Das ist ja quasi nur eine neue Version von Rap, was es sonst immer am Ende des Jahres gibt und was ja eigentlich sehr beliebt ist. Und ich glaube, dieses Mal, die Aktion selbst war dann auch relativ beliebt, aber jetzt dieses zusätzliche Ding mit dem Icon.
Genau.
Hat dann nicht so positive Wellen geschlagen.
Ja, aber man muss ja sagen, darf ich da schon reingrätschen? Es hat ja Wellen geschlagen. Und das frage ich mich dann immer, sind wir die Einzige, also beziehungsweise du musst auch sagen, ob du überhaupt so denkst, aber ich frage mich, bin ich die Einzige, die dahinter natürlich erkennt, also dieser Media Coverage, den Spotify jetzt gemacht hat, weil die jetzt es gibt ja jetzt großes Aufatmen, das Spotify-Logo wird jetzt auch wieder umgeändert irgendwie diese Woche. Es war nur geplant, dass es auch für eine Woche so aussieht und so geändert wird. Und dieser Media Coverage, den Spotify jetzt damit hatte, dass die da überall, ich glaube, es wurde noch nie so häufig über Spotify selbst, natürlich so Spotify Artists und sowas alles, aber über Spotify selbst geredet, der ist ja quasi unbezahlbar. Deswegen, es würde mich nicht wundern, wenn die vielleicht auch dachten, ah, okay, sieht jetzt vielleicht nicht mega Hochglanz aus oder sowas, aber komm, lass uns es doch einmal hochpushen in die App und dann mal gucken, was passiert. Und es ist ja, finde ich, was Großartiges eigentlich für die passiert.
Ja. Es gibt keine schlechte PR, sagt man ja.
Ja.
War auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit. Ich habe mich nochmal ein bisschen belesen, nochmal nachgeguckt. Also es gibt ja auch andere Apps, die das App-Icon mehrfach so für Marketing nutzen, indem sie das immer wieder ändern so. Duolingo hat das häufig gemacht und dann gibt es so ein Spiel, Two Dots, so ein Kombinationsspiel, die haben das auch häufig gemacht, einfach um den Leuten auch zu zeigen, hier gibt es jetzt gerade was Neues in der App und dann generiert halt nochmal Aufmerksamkeit und man holt die Leute dann mal in die App zurück. Und bei Spotify hat es jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert und ich habe dann drüber nachgedacht und ich glaube, es liegt daran, Spotify benutzt es sowieso, wenn du es nutzt, bist du glaube ich schon ein Heavy User und dann willst du das Icon schnell finden so. Und wenn es halt anders aussieht, dann denkst du, wo ist denn auf einmal Spotify hin? Und dann bist du da. Ich glaube, viele haben auch geschrieben, ja, irgendwie sah es für mich so aus, als würde die App gerade nochmal neu geladen. So gibt es ja manchmal, wenn die App eine neue Version installiert wird, dass dann noch so ein Ladesymbol ist. So.
Oh, da muss ich dir aber auch widersprechen, weil ich finde, auch da haben sie das irgendwie smart gemacht, dass es ja, dass man schon noch erkennt, dass es Spotify ist. Also, weil die Disco-Kuh ist ja immer noch rund, es
ja,
ist immer noch
Farm
irgendwie grün. Weißt du, es ist jetzt nicht, als hätten die das irgendwie total anders gemacht. Aber es ist natürlich dieses, oh, ich stolper kurz darüber. macht die App auf und die zweite App, die ich dann aufmache, ist LinkedIn und regt mich halt darüber auf, aber weißt du, rede halt darüber. Ja. Deswegen, ich muss sagen, ich finde es gelungen. Schlecht.
Ja. Ja. Also ich fand am lustigsten ein Post von Sixt dazu, den ich jetzt gerade eben noch durch LinkedIn, übrigens jetzt haben wir ja lange keinen LinkedIn-Post der Woche mehr gehabt, deswegen nominiere ich diesmal hier Maximilian Hedrich, der mich nämlich auf diesen, wiederum auf diesen Post von Sixt aufmerksam gemacht hat, Sixt auf Instagram, die greifen ja häufiger.
Mit Roland übrigens die Autofirma, die man auch unter Sixt kennt.
Ja, aber Sixt, Entschuldigung.
Es ist so toll.
Aussprache zieht sich auch durch diesen Podcast als Thema durch. Jedenfalls greifen die ja immer so tagesaktuelle Themen immer sehr lustig auf in ihren Kampagnen und dann haben sie natürlich auch ihr App-Icon, also zumindest in diesem Post, geändert und dann mit einer Disco-Kugel versehen und drüber geschrieben, "We asked our designers, they said no, we did it anyway."
Ja, schön.
Das fand ich sehr lustig und sehr humorvoll. Also das hat mir am besten gefallen bei dieser gesamten Aktion.
Und noch ein Thema hat viele Menschen aufgeregt, aber tatsächlich auch in real life. Es kam zu Prügeleien, es kam aber auch zum Zelten von über 5 Tagen vor den Stores, weil jeder unbedingt eine haben wollte. Und zwar eine Uhr von Swatch X Audemars Piguet. Roland, was ist da passiert?
Ja, also ich habe es natürlich auch irgendwann in den Feed gehabt und auch eher so dann negativ, wie du gesagt, also natürlich, dass die der Leute von den Läden campen, ist ja erstmal positiv, aber es las ich dann irgendwann auch so, als sei das alles aus dem Ruder gelaufen ein bisschen, diese Collab zwischen diesen beiden Uhrenmarken. Ich fand es aber total interessant, weil dieses Collab-Thema, so dass so zwei Marken miteinander kooperieren, gibt es ja mittlerweile schon seit Jahren. Wir hatten das, glaube ich, 2017 oder so oder 2018 schon in unserer ersten oder zweiten State of Keynote. Aber irgendwie haben die es jetzt nochmal geschafft, so seit langer Zeit hat so eine Collapse nochmal geschafft, so große Wellen zu schlagen, dass auch Spiegel darüber berichtet hat und das auch so in den Mainstream vorgedrungen ist.
Mhm.
Ja, und ich habe dann zwei Experten zu Rate gezogen, um mir erklären zu lassen, was da so wirklich passiert. Und zwar zum einen Tim Stracke, das ist der Gründer von Chrono24, von diesem Uhrenmarktplatz, der da im Thema Uhren sehr gut Bescheid weiß. Und David Fischer, den Mitgründer von Heiß Nobiety, der sich mit allem rund um Mode, Hypes und so weiter sehr gut auskennt. Und ich habe erstmal Tim Stracke gefragt, was er von diesem Hype mitbekommen hat, wie groß der wirklich ist. Und das muss schon wirklich krass gewesen sein. Hört mal rein.
In New York haben die Mittwochabend schon angefangen, sich anzustellen. Wirklich rund um die Uhr. Und die Uhr kam samstags morgens um 10 Uhr raus. Ich selbst habe es mir in München hier angeschaut. Da war auch am Freitagabend oder späten Nachmittag standen schon 150 Leute mit Campingstühlen vor den Swatch-Läden. Und das waren 220 Standorten weltweit der Fall. Und da hat es dann am Ende auch an vielen Standorten Tumulte gegeben. Einige wurden von der Polizei aufgelöst.
Aber nicht nur vor den Läden, sondern auch digital hat die Collab enorm hohe Wellen geschlagen.
Also man schätzt, dass die Social-Media-Reichweite dieser Kampagne bei 11 Milliarden Views war. Also im Schnitt mehr als ein View pro Mensch auf der Erde. Das ist wirklich gigantisch. Bei Google Trends beispielsweise hat die Roll Pop die 10-fachen Suchen im Vergleich zur Moonswatch. Bei Chrono24 ist die Roll Pop auch circa dreimal, sind so die Kaufanfragen circa dreimal so viel wie damals bei der Moonswatch.
Ja, ihr habt es gehört, Tim hat hier gerade von einer Moonswatch gesprochen. Das ist eine Uhr, die Swatch vor einigen Jahren schon als Collab mit Omega herausgebracht hat. Die Aktion jetzt mit Audemars Piguet war also nicht die erste dieser Art, aber wie David Fischer mir erklärt hat, hebt sich diese neueste Collab von den bisherigen doch nochmal deutlich ab.
Grundsätzlich ist es jetzt ja die dritte Collab, die Swatch mit einer ähnlichen Formel in Anführungszeichen herausgebracht hat. Zuerst war ja Omega, danach Blancpain. Omega natürlich extrem erfolgreich, auch unglaublicher Hype damals. Ich würde grundsätzlich behaupten, mit ähnlichen Schlangen vor den Stores und unglaublich großem Demand. Der Unterschied ist natürlich, dass Audemars Piguet jetzt letztendlich die erste Uhr ist, die in Kollaboration mit einer Uhrenmarke gemacht wird, die nicht zur Swatch Group gehört. Und Audemars Piguet natürlich auch grundsätzlich einen signifikant höheren Preis hat als jetzt eine Omega und wahrscheinlich auch eine Blancpain Uhr.
Ja, und dass Audemars Piguet schon nochmal ein ganz anderes Level ist, sagt auch Tim Stracke.
Wer kein Uhrenliebhaber ist, hat vielleicht Audemars Piguet noch nicht gehört. Ist eine der drei ganz renommierten Uhrenmarken, neben Patek Philippe, Rolex. Das sind die drei sogenannten Holy Trinity-Marken, alle drei familiengeführt. Bei Chrono24 machen die ungefähr die Hälfte des Transaktionsvolumens aus, diese drei Marken. Und Audemars Piguet ist auch höher, als preislich deutlich höher angesiedelt als Rolex beispielsweise. Und deswegen war das eine absolute Sensation, dass sich Audemars Piguet dazu entschieden hat, mit Swatch diese Collab zu machen.
Und auch das mit dem deutlich höheren Preispunkt von Audemars Piguet hat Tim Stracke nochmal deutlich hervorgehoben.
Royal Oak, eine der Ikonen der Uhrenindustrie, die schnell mal 30, 40 und auch mal über 100.000 Euro kosten kann, je nachdem, in welcher Ausführung man die hat. Und jetzt kann man eben ein ähnliches Modell für 385 Euro kaufen.
Und diese Hoffnung, also dass man durch die Collab eine Uhr, die sonst 5- bis 6-stellig kostet, für wenige 100 Euro kaufen kann, ist wohl auch ganz bewusst vorab genährt worden.
Und dann wurde das auf Social Media in einzelnen Clips angeteasert und die waren schon relativ eindeutig. Also man hat bei Swatch in den Social Media Channels Teaser gesehen, die schon den Schriftzug der Royal Oak beinhalteten. Und da war das für die Streamer, für die ganzen Podcaster einfach sehr schnell klar, was da kommen wird.
Ja, und was jetzt bei dieser Collab, glaube ich, relativ neu ist, ist, wie durch KI der Hype noch weiter angefacht wurde. Das hat mir David Fischer erzählt.
In der Sekunde, wo irgendwie dieser Name Royal auftauchte, war natürlich klar, dass es auf jeden Fall irgendwas mit der Royal Oak zu tun hat. Und ich kann mich noch genau erinnern an den Zeitpunkt, wie dann bei mir die Messages reinkamen, ob es denn jetzt die Uhr ist. Und haben mir dann alle diese AI-generierten Fotos geschickt. Und die wurden ja praktisch schon zum Selbstläufer so weit, dass eigentlich alle dachten, das ist es. Also ich habe ganz viele Leute dazu gesprochen, also die überhaupt gar nicht darauf kamen, dass das ja AI-generierte Bilder sein könnten, sondern für die war klar, das ist diese neue Swatch Audemars Piguet Royal Oak Uhr. Und da freuen sie sich jetzt auch riesig drauf. Deshalb, das hat auch also um mich herum schon echt Riesenwellen geschlagen.
Ja, letztendlich, wie wir jetzt wissen, kam es dann doch anders. Die Royal Pop ist keine Royal Oak Armbanduhr zum Spottpreis, sondern eine bunte Uhr, die man als Taschenuhr nutzen oder sich um den Hals hängen kann. Wichtig ist aus der Sicht von David Fischer noch, jetzt wie in Zukunft der Vertrieb kontrolliert und begrenzt werden wird.
Und ich glaube, das ganz Wichtige, weil das meiner Meinung nach ein Fehler, den Swatch gemacht hat bei der Omega, dass sie die Uhr jetzt seit Jahren verkaufen. Ich glaube, den Fehler machen sie jetzt bei der Audemars Piguet Partnerschaft eben nicht. Sondern sagen, das wird jetzt zwar ein paar Monate verkauft, die ist auch nicht jetzt grundsätzlich limitiert, aber es gibt da gewisse Stückzahlen und wenn die Stückzahlen verkauft sind, dann ist das Thema auch durch.
Tim Stracke weiß dazu schon mehr.
Es gibt keine Begrenzung, aber man hört, dass die Produktion nur 8 Monate laufen soll und es ist auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise limitiert, ohne dass man Zahlen kennt. Und es wird irgendwann auch vorbei sein und das hat die jetzige CEO von Audemars Piguet auch schon angekündigt. Das ist ein One-Off.
Und das ist vielleicht mit ein Grund dafür, dass die beiden von mir befragten Experten die Aktion auch eher positiv sehen.
Wenn man Social Media anschaut und mit vielen Uhrenexperten spricht, gibt es da auf jeden Fall auch kritische Stimmen. Ich bin ganz klar in dem Camp, Hut ab, ihr wart mutig und habt das richtig gemacht.
David Fischer glaubt sogar, dass die Uhr das Zeug dazu hat, ein neues It-Accessoire für junge Menschen zu werden.
Und ich glaube auch, die Leute werden diese Uhren jetzt auf ganz verschiedene Arten und Weisen neu interpretieren. Was es wird wie ein Labubu, kommt es an die Handtaschen der Frauen und wie eine Wallet Chain kommt es wahrscheinlich an die Gürtel von vielen jungen Männern. Und gleichzeitig führt es aber alle an das Thema Uhr heran, neben jetzt dem Handy, was ja so als Standard in der Zielgruppe als Uhr wahrscheinlich benutzt wird.
Ja, also vielen Dank nochmal an Tim und David für die interessanten Insights. Was jeder von euch machen kann vielleicht und jede, sich einmal den Instagram-Feed von Swatch anzugucken und zu gucken, wie die das angeteased haben, ist sicherlich nur ein Teil der Story, aber die haben das clever gemacht, da kann man vielleicht was von lernen. Das vielleicht noch als letzten Tipp von mir.
Bei dem nächsten Thema, wir haben ja auch quasi immer, wir besprechen ja vorher, auch wenn man es kaum glaubt, wir sprechen ja vor diesem Podcast schon miteinander und sortieren dann entsprechend Themen aus oder entscheiden uns für Themen. Und Roland sendet mir dann natürlich auch mal Links und ein paar sende ich ihm dann auch immer. Und bei diesem Thema hat er mir jetzt einen Link gesendet, developersgoogle.com. Und es ist eine Instruction, die über mehrere Seiten geht. Ich lese nur AI-Features, lese nur SEO, ich sehe nur irgendwas mit Generative AI. Und dementsprechend.
Und denkst, ich bin, schnall's doch mal, ich gehöre zu der Redaktion, zu der Generation, die so lange Texte nicht mehr liest. Ich gucke mir nur noch Videos an.
Genau, ja. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass du jetzt hier einfach quasi in real life ein kurzes Reel für mich abdrehen kannst und mir nochmal erklären kannst, was hat es denn damit jetzt schon wieder auf sich?
I'll do my very best. Ja, also diese Developer-Section, das ist quasi so ein, und dieser Teil der Website heißt Google Search Central, das ist quasi so ein FAQ für Website-Betreiber, für alle, die irgendwie SEO machen. Und da hat Google jetzt zum ersten Mal so eine Anleitung quasi veröffentlicht oder einen Leitfaden, Richtlinien, wie man seine Website optimieren soll, damit man sie in den, damit sie in den KI-Features von der Google-Suche auftaucht, also in den AI-Overviews und im KI-Modus. Ist das jetzt die erste offizielle Dokumentation von Google dazu? Und das hat natürlich große Wellen in der SEO-Branche geschlagen. So, ehrlicherweise, was da jetzt drinsteht, ist nicht so überraschend, weil für Google ist das weiterhin alles SEO. Also es gibt ja eine große Diskussion in der Szene darüber, ist das jetzt wirklich eine neue Marketingdisziplin? Heißt das jetzt GEO, also Generative Engine Optimization? Also diese Google greift diese beiden Abkürzungen GEO und AEO, also Answer Engine Optimization sogar auf und dann schreiben sie, aus unserer Perspektive heißt für KI-Suche optimieren ist genau dasselbe wie für andere Suche optimieren und deswegen heißt es immer noch SEO. Und das ist so ein bisschen Wasser auf die Mühlen derjenigen, die so sagen, ja, das ist gar nichts Neues, man muss einfach dasselbe machen wie vorher, man muss da gut Arbeit leisten. So. Ja, also deswegen fühlen die sich da bestärkt. Was ich interessant fand an diesem Ding oder an diesem längeren Text, ist, dass da so ein Teil kommt, wo sie, also sie empfehlen natürlich auch Sachen, aber das sind alles Sachen, die man eigentlich auch so aus der SEO-Welt gibt.
Ist da auch was von dir dabei, von deiner Keynote, die du gehalten hast?
Nee, ehrlicherweise nicht so. Aber
es könnte quasi noch Geheimtipp sein, die du jetzt beim OMR-Festival gedroppt hast. Mit Listicles, Chunking und sowas alles. Ah ja,
Chunking muss man ehrlicherweise sagen, hat Google mal gesagt, nee, das wollen wir gar nicht. Ihr sollt weiter Texte schreiben für Menschen. Aber also, das hätte ich jetzt später auch noch gesagt, aber jetzt gibst du mir die Gelegenheit, das schon früher zu sagen quasi, dass das, was Google so verlautbart, was man tun soll und das, was dann funktioniert, ist nicht immer ganz dasselbe. Es ist schon häufig auch so, dass Google Sachen sagt, weil sie gewisse Dinge von den Website-BetreiberInnen, MarketingmacherInnen wollen. Und dann bestimmtes Verhalten quasi nicht erzwingen, aber die Leute dazu bewegen wollen, gewisse Dinge umzusetzen, die halt auch für Google vielleicht gut sind. Aber es gibt dann halt trotzdem auch immer noch Schlupflöcher wie diese Listicles. Und Google versucht das schon auch zum Teil zu stopfen. Und es gab jetzt gerade wieder so Posts auf LinkedIn, wo ich gesehen habe, wo Leute geschrieben haben, ja, Google straft das jetzt wieder ab mit diesen Listicles und so weiter. Aber ich habe es halt trotzdem noch vor ein paar Wochen irgendwie in den Suchergebnissen gesehen. So. Und dann denke ich, so ganz funktioniert es noch nicht, dass sie das bekämpfen. Und deswegen funktionieren, glaube ich, diese Tricks oder Abkürzungen, die ich da gezeigt habe, schon immer noch.
Ja.
Wie lange das dann geht, muss man natürlich immer schauen. So.
Ja.
Was ich aber an diesem Text, den sie da jetzt veröffentlicht haben, eben interessant fand, war, dass sie irgendwie Non-Commodity-Content empfohlen haben. Also, dass man Non-Commodity-Content erschaffen soll und veröffentlichen soll.
Was heißt das?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu übersetzen. Wenn etwas eine Commodity wird, dann ist es so quasi so allgemein verfügbar, dass man sich damit nicht unterscheiden kann. So wie Luft. Also oder es hieß auch mal in der digitalen Branche, jetzt durch die Digitalisierung, News sind Commodity geworden. Du kannst Nachrichten überall lesen. Gibt es wie Sand am Meer, tausende von Medien schreiben dieselbe Nachricht. So, dann ist es schwer, dich da zu unterscheiden und da auch mit Geld zu verdienen.
Also
und
es deswegen, ist so Mainstream einfach.
Ja, du musst, Commodity ist, der Begriff ist auch bezeichnet, auch wenn etwas zur Ware wird, aber ist egal. Also Commodity ist also, gibt es massenhaft, du musst Sachen veröffentlichen, die es halt nicht schon massenhaft gibt. Und das fand ich interessant, dass sie es da jetzt einmal aufgegriffen haben, weil das schon vor ein paar Wochen drüber diskutiert wurde, über diesen Begriff Non-Commodity-Content. Und weil du fragst, was ist das? Vor ein paar Wochen gab es so ein Event in Kanada von Google schon mal, wo die so Webmaster, also WebseitenbetreiberInnen und SEO-Menschen eingeladen haben. und denen so Vorträge gehalten haben, wie man unterwegs sein muss, um auf Google sichtbar zu sein. Und da haben sie das auch schon mal empfohlen, diesen Non-Commodity-Content. Und da gab es ein Slide, was vorher schon so vor ein paar Wochen auf LinkedIn viral gegangen ist. Und da sind ein paar Beispiele drin, was eben Commodity-Content und was Non-Commodity-Content ist. Und das fand ich ganz interessant. Deswegen lese ich jetzt einfach die Beispiele mal schnell vor, weil ich glaube, dann kann man es sich sehr gut vorstellen. Also die Commodity-Version zu Commodity-Content zu Laufschuhen ist, die 10 wichtigsten Sachen, die du berücksichtigen musst, wenn du Laufschuhe kaufst. Und die Non-Commodity-Variante ist dann, warum genau dieses Schuhmodell nach 400 gelaufenen Meilen auseinandergefallen ist. Wir haben irgendwie das genau analysiert. Also genau spezifisch ein Modell und vor allen Dingen irgendwas, was auf eine Erfahrung aus der realen Welt, irgendjemand hat das in der realen Welt getestet, ausprobiert, benutzt und beschreibt jetzt seine Erfahrung. Das ist immer so das Fazit. Okay, ein zweites Beispiel zum Thema Interior Design. Commodity-Variante ist Küchentrends für das Jahr 2024, die du kennen musst. Und die Non-Commodity-Variante, warum wir für dieses Heim einer Familie von 5 Personen keinem Küchentresen aus Marmor genommen haben, weil nämlich das Problem ist mit Saft, wenn da Saft drauf kommt und so weiter. Also sehr spezifische, sehr nischige Dinger so. Aber die halt immer so auf Erfahrungen aus der realen Welt basieren.
Aber
so.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Google suche und eigentlich ist es doch dann so, dass wahrscheinlich Google mir das dann anzeigt, was am besten matcht und ich würde doch niemals sowas suchen wie, hey, warum 5 Häuser kaufen mit Marmorküche, sondern ich würde ja eher kaufen, hey, also ich würde eher sagen 5 oder Tipps für den Hauskauf oder so. Das würde doch dann viel besser passen.
Ja, und das ist das Ding, wo ich wieder sage, da will, es passt nicht immer so zusammen, was Google aufruft zu machen und was Google dann ausspielt so.
Ja.
Ich glaube schon, wie du sagst, wenn ich suche irgendwie, wenn ich jetzt am Anfang dieses Prozesses stehe, mir ein Haus zu kaufen, dann suche ich irgendwie Tipps, was ich beim Hauskauf beachten muss und dann kriege ich halt eher so Commodity-Dinge. Ich glaube, das, was Google da jetzt aufruft, das ist halt so spezifisch. Das sind halt Sachen, die KI aktuell noch nicht absaugen kann. Weil sie auch darauf angewiesen ist, dass Leute in der realen Welt Dinge ausprobieren, wie diese Laufschuhe oder dieses genau mit dieser Marmor-Küchentresen so. Das kann die KI nur nicht selbst ausprobieren und da ist sie darauf angewiesen, dass Leute ins Internet schreiben, wenn dann jemand schon im Prozess weiter vorangedrungen ist und dann seine Küche plant und dann überlegt, mache ich jetzt Holz, mache ich Marmor? Und dass dann irgendwo im Internet steht, nee, mach nicht Marmor, weil wenn du Saft drauf verschüttest, dann sieht das scheiße aus.
Ja.
So, und diese Infos hat halt die KI noch nicht. Und das ist so ein bisschen meine, warum ich spekuliere, dass Google dazu aufruft, das zu machen.
Das kann mir schon viel Sinn machen, ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch funktioniert, langfristig so dann eine KI-Sichtbarkeit zu generieren. Aber ja, ist dann wieder die Frage, kriegst du Traffic darüber? Was ist der Gegenwert, den du erhältst? So, das muss man, glaube ich, immer mitbedenken. Aber ich fand es trotzdem interessant, diese Slides einmal anzugucken, diese Beispiele zu sehen und zu sehen, wie Google da aktuell drüber denkt oder zumindest was Google von den Leuten aktuell haben will. Und wir können ja mal in den Shownotes das verlinken, dann könnt ihr, oder vielleicht können wir sogar im Video das dann einblenden an dieser Stelle.
Ja, so weit sind wir schon, dass wir
die moderne Technik
in einem Video machen können. Wow!
Der Wahnsinn! Also wir verlinken es auf jeden Fall, dann könnt ihr euch die anderen Slides von diesem Vortrag noch anschauen und natürlich auch diesen schönen langen Text einmal durchlesen. Es kann sicherlich nicht schaden, wenn man SEO ist, sich da einmal mit zu beschäftigen.
Ja, wie immer findet ihr alle Links und alle Quellen in den Shownotes. Was ihr auch machen könnt, ist uns gerne bewerten oder die Folge weitersenden und kommentieren an alle Leute, die es vielleicht auch interessieren könnte. Wir freuen uns auf jeden Fall und hören uns auch nächste Woche wieder.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.